Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Diese Woche unser Thema Zolldeal. Zieht Trump Europa über den Tisch? Ich glaube, die Antwort kennen wir beide.
Aber auch schon vor dem Zolldeal, ne?
Aber wir sprechen trotzdem einmal drüber. Und vorher würde mich aber interessieren, was du die Woche so gemacht hast.
Ach, es war eine Woche mit schlechter Laune, finde ich.
Oh.
Also ja, es ist, weißt du, die EM ist vorbei in der Schweiz und die Spiele, das war irgendwie auch schon so schön. Das hat so in diesen Sommerferienmodus irgendwie reingepasst. Und dann jetzt seit 2 Wochen dieses ollige Wetter, das geht mir persönlich ziemlich auf den Zeiger. Ich bin dann doch eher so die Frau, die dann gerne Sommer mit Sonne mag. Also es muss jetzt nicht ewig heiß sein, ne? Also nicht wie so Anfang Juli, wo ich ja meine Sommertour gemacht habe, da war das ja, ne, 30 Grad und puh. Aber naja, es ist halt, wie es ist. Und ab nächste Woche soll es dann ja, glaube ich, auch besser werden. Aber es ist so, ach, es ist gerade so ein bisschen Sommerlochstimmung. Ich weiß auch nicht. Das ist so, hat so einen Knick gekriegt. Aber ja, da strampel ich mich auch wieder raus. Und ich hatte ja eine interessante Vorbereitung zu diesem Podcast. Und wie du schon gesagt hast, Donald Trump zieht, glaube ich, immer alle über den Tisch. Aber wir wollen ja mal so ein bisschen über seine neuesten Ideen sprechen und was Ursula von der Leyen für die EU da so eingefädelt hat und ob das eigentlich für die EU auch ein Deal ist oder eher so ein No-Deal.
Ja.
Wie war es bei dir? Du warst bestimmt im Garten, weil jetzt ist doch tolles Gartenwetter.
Nee, unser Maurer hat immer gesagt, wir haben einen Lieblingsmaurer, der sagt immer, wenn das Wetter schlecht ist, ist Zeit für Innenarbeit. Und Innenarbeit hatten wir diese Woche auch. Irgendwie ist immer noch eine kleine Baustelle da. Irgendwas muss verputzt werden. Irgendein Kabelkanal muss gefräst werden. Deswegen habe ich ein paar Wände aufgeschlitzt und wieder zugeschlitzt. Zugemacht, nicht zugeschlitzt. Und wir sind ja gerade auf der Suche nach einer Gewerbeimmobilie. Und das ist deshalb ganz spannend, weil ich nochmal unsere Region neu kennenlerne. Also man sieht erstmal, wie viele Gewerbeflächen wir haben. Man sieht auch, dass in Friesland zumindest für uns nicht so viel dabei ist. Also es ist sehr viel Leerstand da. Der Bodenrichtwert steigt nicht so richtig. Die Leute wollen ihre Immobilienpreise aber auch nicht anpassen. Das heißt, man geht rüber ins Ammerland, guckt da, da ist die Situation ähnlich. Also das Angebot ist da, aber irgendwie findet man trotzdem nichts. Und spannend, habe ich noch nie gemacht. Also wir haben ja nochmal nach einem Haus geschaut, aber sowas Großes, so eine Gewerbeimmobilie ist nochmal was ganz was anderes.
Ja, wir hatten das damals aber auch, als wir fürs Labor eine Immobilie gesucht haben, war es auch schwierig. Waren wir auch erst im Gewerbegebiet und hatten da geguckt und dann haben wir aber auch gesagt, boah, ist das das Richtige? Dann hatten wir überlegt, bauen wir neu? Das wäre auch möglich gewesen und da haben wir uns aber auch nicht gesehen. Und dann irgendwann gab es in Jever neben den berufsbildenden Schulen so eine alte Villa, die schon seit bestimmt 2, 3 Jahren leer stand. Die war auch schon so ein bisschen runtergekommen. Und deshalb war der Preis aber auch gut. Und dann haben wir die einmal komplett kernsaniert und haben im vorderen, also es ist so ein Gebäude gewesen, so vorne Wohnraum oder Wohnhaus und hinten dann auch überdacht, also quasi wie früher Landwirtschaft war, vorne gewohnt, hinten überdacht die Stelle, ne, von den Tieren. Und so war das auch. Also da hat man noch richtig diesen Güllekanal von den Kühen gesehen. Also es war jetzt nicht groß, da, keine Ahnung, wie viele Kühe da wohl mal drin standen, vielleicht 10, 15, weiß ich nicht. Aber das haben wir dann erworben und haben das dann entsprechend aufwendig dann auch saniert. Und ja, das ist richtig schön geworden und war aber auch teuer und war auch wiederum eine spannende und anstrengende Zeit. Also insofern weiß ich noch, dass das für uns auch nicht so einfach war, obwohl das schon eine Zeit her ist. Guck mal, das war 2010, jetzt haben wir 25, das ist 15 Jahre jetzt her. Da scheint sich ja noch nicht viel geändert zu haben dann auf dem Markt der Gewerbeimmobilien.
Aber wie war das 2010? Da waren die Immobilienpreise noch niedrig, aber die Zinsen hoch, ne? Das ist ja regelmäßig, so war es, ne?
Genau, die Zinsen waren da noch höher. Also dann hast du ja irgendwann, bist du da runtergegangen, bist du bei irgendwie 0,8% Zinsen oder sowas warst. Da ist man jetzt ja auch nicht mehr. Wo, das weißt du jetzt wahrscheinlich. Wo ist man da gerade bei den Bauzinsen?
Das ist ganz, ganz irgendwas zwischen 2 und 4%.
Okay, kommt drauf an.
Tatsächlich, ja. Es kommt auf Liquidität an, was man vorhat, wo und so. Und das ist ja immer so. Also es geht, es ist quasi im Mittelfeld, würde ich sagen, ne?
Ja. Aber gut, aber musst du halt auch haben, ne? Also musst den Abtrag zahlen, du musst deine Zinsen zahlen und mit dem, was man dann unternehmerisch machen will, muss das Geld dann natürlich auch reinkommen.
Das ist halt so, wenn man auch beim Privathaus merkt man es ja auch, ne, was man denn, wenn man es abbezahlt hat, an Zinsen gezahlt hat. Aber Zinsen. kommt mir bekannt vor, haben wir schon mal drüber gesprochen.
Das stimmt.
Aber wir wollen ja über Trump ein bisschen sprechen.
Ja, am Ende geht es da ja dann auch um Geld. Also insofern sind wir da ja gar nicht so weit voneinander weg.
Und viel Geld und vor allen Dingen Geld, was uns fehlt, ne?
Genau, weil was ist denn eigentlich genau passiert? Also Donald Trump war ja letzten Sonntag in England und war da golfen auf einem seiner Golfplätze und hat dann dort Ursula von der Leyen in Empfang genommen. Weil wir haben jetzt ja schon so einen Zollstreit, ich meine, mit den USA seit April diskutieren wir da, glaube ich, rum. Ne? Da hat er ja gesagt gehabt, hier, da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Das geht so alles nicht und wir haben zu große Außenhandelsdefizite und die USA werden betrogen und naja, man kennt ja die ganze Litanei von Donald Trump. Und dann hat er ja gesagt, da müssen wir was machen und wir müssen ganz viel und hohe Zölle nehmen, weil die USA müssen auch mal was von haben. Und dann hatte er ja 30% auf EU-Importe angekündigt.
Mhm.
Da hatten ja schon alle gedacht, uiuiui, das wird nicht gut, wenn das so wird. Und jetzt haben sich aber beide auf 15% als Pauschaltarif geeinigt. Also es erinnerte mich so ein bisschen an eine Baumarktkette, wo es dann doch immer 20% auf alles außer Tiernahrung gab.
Die gibt's nicht mehr.
Genau. Vielleicht ist das ein Fingerzeig auf Donald Trump, keine Ahnung. Aber insofern, es sind jetzt nicht 20%, sondern 15%. Also wirklich auf die allermeisten EU-Waren wie Autos, Pharma, Halbleiter und so weiter. Was aber bei 50% liegt, das ist dann EU-Stahl und auch Aluminium. Das ist schon echt ein Brett.
Ja.
Aber auch die 15% sind ja ein Problem, vor allen Dingen auch für unseren Automobilmarkt, ne, der ja sehr, sehr exportabhängig ist. Und ja, das war dann schon irgendwie, als ich das gehört hatte dann, man hätte sich geeinigt, habe ich gedacht, Mensch Ursula, was hast du denn da gemacht? Also das kann ja eigentlich gar kein Deal sein, der gut für uns ist, zumal es ist ein Deal. Wir zahlen 15% Zoll, die USA exportieren mit 0% Zölle nach Deutschland, also in die EU. Findest du das fair?
Nee, und ich habe mir Trumps erste Amtszeit angeguckt und da haben wir zumindest noch mit Gegenzöllen reagiert. Und diesmal machen wir es gar nicht. Und ich habe mich sehr, sehr viel mit Verkaufspsychologie beschäftigt und es gibt so ein Wort, das ist Preisanker. Das heißt, wenn du einen Preis durchbringen willst und wenn du, was weiß ich, 20.000 haben willst, dann haust du irgendwo mal die Zahl 50.000, 60.000 raus. Und die 20.000 klingen dann gar nicht mehr so schlimm. Dann denken wir, oh, da haben wir ja einen guten Deal gemacht. Ne? Und man fühlt sich als Gewinner oder Gewinnerin. Und am Ende des Tages macht Trump nichts anderes, als überall Preis- oder Prozentanker hin und her zu schmeißen mit einem riesen Bramborium. Und wir sagen dann, okay, beziehungsweise die EU, beziehungsweise Ursula von der Leyen, 15%, guter Deal. Aber das sind ja 15% oder 13% mehr. Also wo ist da der Deal für uns? Ich verstehe es nicht. Und es sind ja, also es gibt ja schon die ersten Hochrechnungen, dass das Deutschland ca. 6,5 Milliarden Euro kosten wird. 6,5 Milliarden.
Einfach so mehr, also für keine Gegenleistung, ne? Für nichts, was man noch irgendwie dann hat.
Ja. Und das kann.
Aber man kann doch sagen, wenn du sagst, hier so ein Ankerpreis und Psychologiekurse, dann hat Donald Trump aber ziemlich gut aufgepasst in seinen Seminaren. Ne? Das kann man ja an der Stelle schon mal sagen.
Das macht er sehr, sehr gut. Also er ist halt auch, ich glaube nicht, dass er irgendwie mal sich in ein Seminar setzt. Er ist halt von der Persönlichkeit tatsächlich so. Es gibt ja so laute, polterige Menschen, die das irgendwie hinkriegen. Aber mich ärgert halt, dass es ja immer hieß, da haben wir auch in Dutzenden Podcasts schon drüber gesprochen, auf Trump 2 sind wir vorbereitet, ne?
Im Leben nicht.
Wir wissen, was kommt. Wir kennen die Persönlichkeit inzwischen. Und ich glaube, dass man wieder davon ausgegangen ist, das klappt kein zweites Mal. Der wird nicht vorbereitet sein. Und wir haben ja auch über die ganzen Dekrete gesprochen, die er erlassen hat. Also er war vorbereitet. Er ist immer noch kein guter Präsident, aber er handelt und er macht. Und es vergeht ja kein Tag, wenn man sich das Handelsblatt, ich habe so Spiegel.de und das Handelsblatt, wo ich meine Informationen beziehe. Und die ganze Startseite ist nur voll mit Trump bzw. Auswirkungen von Trumps Politik.
Aber das ist ja krass, wenn der dann mal nicht mehr Präsident ist, was schreiben die Zeitungen dann noch? Das ist ja Wahnsinn. Aber um da wieder drauf zurückzukommen, das ist ja nicht alles, ne? Also sie haben ja nicht nur diese 15% Zölle dann sich drauf geeinigt und Hand drauf, sondern wir haben uns auch noch verpflichtet, also mit wir meine ich die EU, 600 Milliarden Dollar Investitionen, also von europäischen Unternehmen, in die US-Wirtschaft zu tätigen. Das ist auch ganz verrückt. Also wenn man das mal auseinanderdröselt, also eine Ursula von der Leyen kann da eigentlich gar nicht einschlagen. Die kann da gar keinen wirklichen Deal machen, weil die EU selber investiert ja das Geld nicht, sondern es müssen ja europäische Unternehmen machen. Natürlich haben die irgendwelche Abfragen gemacht, ne, bei den Handelskammern und so weiter und so fort, dass man mal weiß, okay, was habt ihr denn eigentlich so vor, und haben da mal hochgerechnet, boah, ja, so 600 Milliarden kommen wohl zusammen.
Ja.
Also ich höre jetzt auch schon mehrere Stimmen, dass das sehr, 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 sehr hoch gegriffen ist.
Mhm.
Stichwort Ankerpreis, also möglicherweise wird das dann auch entsprechend weniger. Und was noch dazu gekommen ist, man sollte meinen, das ist jetzt alles, aber das ist irgendwie wie auf dem Hamburger Fischmarkt und du bist dann bei Ahle Dieter und jetzt kommen noch 750 Milliarden Euro EU-Käufe von US-Energieprodukten dazu. In den nächsten 3 Jahren. Und das ist irre, weil wir als EU im Moment von den USA für 60 Milliarden im Jahr Energie einkaufen.
Ja.
Wie sollen wir in 3 Jahren auf 750 Milliarden kommen? Und da frage ich mich echt, wer hat denn bitte diesen Deal abgeschlossen?
Also das ist auch der Punkt, wo es mich umgehauen hat, tatsächlich. Weil, also erstmal hatten wir ja was vor. Der Gasverbrauch ist rückläufig, zum Glück. Mal gucken, wie lange noch mit unserer Wirtschaftsministerin. Aber die Weichen wurden gestellt, Gas so ein bisschen zu verbannen. Und auch da wurde ja gesagt, wir lernen. Und es passiert ja nichts anderes, als sich von einer Abhängigkeit, nämlich die Abhängigkeit zu Russland, in eine andere Abhängigkeit zu stürzen. Und wenn man dann sagt, wenn man schon abhängig ist, dann sollte man ja die Abhängigkeit wählen, wo es günstiger ist. Wir haben uns aber eine Abhängigkeit geschaffen, die viel, 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 viel teurer ist. Und das muss man ja sagen, es ist ja von beiden Seiten gar nicht bedienbar.
Also vielleicht ist das aber auch der Kern dieses Zolldeals, habe ich mir dann irgendwann überlegt. Also wir besprechen jetzt einfach irgendwas, wir machen jetzt einen Deal, wir beruhigen erstmal alle Seiten, wir können unsere Gesichter gegenseitig wahren, und was dann daraus passiert, naja, das gucken wir mal. Weil ehrlicherweise, wer will denn die Erfüllung dieses Deals, also auch dieses mit den 600 Milliarden werden da investiert in die US-Wirtschaft oder wir nehmen für 750 Milliarden Energie ab. Wie willst du denn das genau mit einem Strich drunter irgendwie aufsummieren? Wie soll denn das funktionieren?
Ja, zumal die Energieunternehmen, das ist ja auch zum größten Teil Privatwirtschaft tatsächlich. Auch da ist es so, dass man, du hattest gerade gesagt, da wurden Abfragen gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das aussieht, aber die EU kann de facto eigentlich gar nicht eingreifen. Also das ist...
Also du hast ja diese Außenhandelskammern, die hast du ja in jedem Land. Und ich kann mir vorstellen, dass die wiederum mit den entsprechenden Wirtschaftsverbänden ja ständig im Austausch sind.
Mhm.
Und die Außenhandelskammern der EU-Länder, die werden ungefähr so ein bisschen wissen, was passiert gerade in der Wirtschaft. Vor allen Dingen auch in der Industrie, vielleicht auch im Mittelstand. Wobei ich glaube, der Mittelstand in Deutschland sehr stark ist, aber in den anderen europäischen Ländern ja gar nicht mal so.
Ja.
Aber dass die Außenhandelskammern dann wissen, okay, was wird denn da so ungefähr passieren?
Mhm.
Und all das wird dann zusammengeführt, so stelle ich mir das zumindest vor, hoffentlich ist das so, in der EU in einer Behörde, die sich dann eben um Außenhandel kümmert, wo die dann sagen, okay, wir haben das alles mal zusammengetragen, Excel-Tabelle, Strich drunter, okay, so viel wollen die Unternehmen in der EU in der Zukunft investieren. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Mhm. Also sind das praktisch Preise, die schon irgendwo abgefragt wurden und eine gewisse Substanz haben oder Mengen?
Ja, das glaube ich schon. Nur du weißt, wie das ist. Die Hälfte von Wirtschaft ist Psychologie. Das heißt, nur weil ich jetzt als Unternehmerin oder Unternehmer sage, und dir geht es doch auch nicht viel anders, du hast das jetzt vor. Ob du dieses, jenes, welches in einem halben Jahr oder in einem Jahr umsetzen kannst oder ob dann einfach eine ganz andere Situation da ist, auf die du ganz anders reagieren musst.
Ja.
Das kann ja sein, aber das ist dann ja da drin nicht eingepreist.
Okay, ja, das stimmt.
Also insofern kann ich mir vorstellen, dass ja so ein Deal, das ist irgendwie jetzt nett gemacht. Und wenn man jetzt mal schaut, eigentlich sollten die Zölle zum 1. August starten. Jetzt ist schon die nächste Neuigkeit, nee, wir machen das erst ab dem 7. mit der Begründung, dass das US-amerikanische Finanzministerium ein bisschen mehr Zeit haben soll. Das fand ich interessant, als ich das jetzt unter der Woche noch gehört habe.
Ja,
das ist ja irre.
Ja, und dass dieses Abkommen, dieser Handschlag rechtlich gar nicht bindend ist. Also letztendlich ist das ein Abkommen, das keins ist, und wahrscheinlich wird da hinter vorgehaltener Hand noch was anderes ausgehandelt oder es wird so lange verschoben, bis es doch anders ausfällt. Ich weiß es nicht.
Du musst ja auch mal gucken, Donald Trump kann zwar seine ganzen Dinge offensichtlich irgendwie nur noch mit Dekreten regeln, aber in Europa geht das nicht, sondern da müssen wir dann entsprechende Gesetze erst für machen, damit sowas funktionieren kann. Also insofern können die da zwar gerne so einen Deal abmachen, aber den dann wirklich in die Erfüllung zu bringen, das ist nochmal, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Und deshalb war das so interessant, wenn man sich mal die ganzen Reaktionen so aus der deutschen Politik und auch aus der Wirtschaft anguckt. Die waren ja schon alle sehr aufgeregt, ne? Und dann denke ich mir aber, okay, die Aufregung ist zwar groß, aber am Ende, was wird davon nachher wirklich umgesetzt? Also ich fand das ganz interessant, dass Friedrich Merz ja gesagt hat, dass dieser Deal der deutschen Wirtschaft erheblich schaden wird. Aber in dieser ganzen Situation und Zwangslage war das Bestmögliche, was man rausholen konnte. Da habe ich dann so gedacht, so okay, jetzt will er dann wahrscheinlich seiner Parteikollegin Ursula von der Leyen irgendwie so ein bisschen Schwung geben und den Rücken stärken. Wenn du dir den französischen Premierminister dann mal angehört hast, der hat dann gesagt, das war ein dunkler Tag für Europa.
Ja.
Also da sieht man schon mehr, dass die sagen, das ist nicht gut und wir haben vor dem US-Druck kapituliert und das hätte sich Europa eigentlich nicht leisten dürfen. Und Viktor Orban, ich meine, gut, es ist Viktor Orban, wir wissen, was das für ein Typ ist, aber der hat dann ja sowas gesagt wie, Donald Trump hat die EU zum Frühstück gegessen. Und da sieht man mal so die Eskalationsstufe von den einzelnen Ländern auch, wie die das einschätzen, ne?
Ja, ich glaube, das ist Rudi Bachmann, das ist tatsächlich mein Lieblingsvertreter aus der Wirtschaft, weil der die Sachen immer so kurz und knackig auf den Punkt bringt. Er hat im Prinzip gesagt, dadurch, dass wir mit nicht mit Gegenzöllen reagiert haben, wird das die EU noch teuer zu stehen kommen. Und die wenigsten verstehen, warum das so ist. Also warum man so zurückhaltend ist. Es wird immer von Deeskalation gesprochen und man muss ihn bei Laune halten. Das wird ja immer sehr oft gemacht. Aber für mich ist Trump einfach ein Autokrat. Das ist er einfach. Und man sieht halt, dass man ihm immer mehr Raum gibt und dass es dazu führt, dass er sich auch immer mehr Raum nimmt. Und wir sind ja gerade erst am Anfang seiner Amtszeit.
Ja, das lässt Böses erahnen. Ich meine, man kann natürlich jetzt sagen, so kurzfristig haben wir einen Handelskrieg abgewendet und die Märkte haben ja auch erstmal durchgeatmet. Also wenn man auf die Börse guckt, das ist ja faszinierend. Ein Allzeit hoch jagt das nächste. Also es ist dann mal so ein kleiner Knick und dann geht es halt weiter. Das ist wirklich irre. Aber wenn man sich das für die Mittelfristplanung mal anschaut, dann bedeutet das am Ende, Europa wird weniger exportieren. Also zumindest weniger in die USA, weil es einfach teurer wird. Und weil dann Unternehmen vor Ort in den USA vielleicht doch die Produkte, auch wenn es vielleicht nicht die gleiche Qualität ist, aber eben günstiger herstellen können. Und die europäischen Unternehmen werden da nicht mehr so einen guten Absatz haben. Was noch dazu kommt, die Preise in den USA von den europäischen Produkten werden selbstverständlich steigen. Ja. Weil wo sollen denn diese 15% Zoll hin? Ich glaube, in der jetzigen wirtschaftlichen Lage werden die Unternehmen nicht sagen, ach komm, geht auf unsere Karte, nehmen wir die 15%, sondern die werden das natürlich an den Preis anpassen und damit wird ja das Produkt teurer.
Ja.
Also insofern, irgendwie hofft ja die ganze Welt auf steigendes Wachstum. Also in China ist das der Fall, in den USA ja auch, wir sowieso. Also Friedrich Merz hat seinen Wahlkampf damit gewonnen und seinen Haushalt damit versucht aufzustellen und zu retten, weil er gesagt hat, ja, die Wirtschaft wächst ja. Da kann ich ja hier Steuern runternehmen. Wenn die Wirtschaft wächst, haben wir so viel sprudelnde Einnahmen, wir wissen gar nicht, wohin mit dem Geld.
Ja, ja, aber es liegen ja nur 3 Wochen zwischen, wir haben einen Finanzminister, der ein Investitionsminister ist, und dann einen Sparminister.
Ja,
also wie,
was interessiert mich das Geschwätz von gestern, oder?
Und ich frage mich wirklich, wo wir gerade auch über Immobilien gesprochen haben und Mittelstand. Also wenn man, Deutschland ist ja eine Exportnation oder war es mal, wie man wirklich, also wie man sich aufstellt als Unternehmen, wenn man sagt, ich brauche Kapazitäten, eventuell, es wird immer schwieriger, Leute zu bekommen. Wie stelle ich mein Unternehmen dann noch auf gesunde Beine? Also ich kann mir das wirklich schwer vorstellen, und das geht ja auch einher mit Wirtschaftswachstum. Also Wirtschaftswachstum findet ja dann statt, wenn es eine gewisse Sicherheit gibt. Wenn ich mich traue zu investieren, wenn ich weiß, meine Investition, die wird irgendwie angenommen, da habe ich über x Jahre, kann ich das refinanzieren. Aber Trump ist ja nur einmal mit dem falschen Fuß aufstehen davon entfernt, alles wieder über Bord zu werfen. Also wir haben ja keinerlei Sicherheit, nicht außenpolitisch und auch nicht innenpolitisch.
Und genau das war ja der Grund, weshalb Ursula von der Leyen diesen Deal jetzt auch feiert, weil sie sagt, nee, dann haben wir jetzt erstmal Sicherheit und Verlässlichkeit. Die Frage ist nur, ob man diese beiden Vokabeln bei Trump überhaupt benutzen kann. Also ja. Was ist da schon sicher, was ist da schon verlässlich? Also selbst wenn du jetzt sagst, hier, wir schlagen ein und Deal, dann kann er in einer Woche, ne, hast du gerade gesagt, mit dem falschen Fuß aufgestanden sein. Und dann heißt es, jetzt, was mache ich denn jetzt? Ne? Also ich habe da doch irgendwie eine Branche, haben wir doch noch vergessen, da müssen wir noch was mitmachen, oder das geht alles sowieso nicht und außerdem ist es unfair. Und insofern ist das schwierig. Also ich glaube, wir werden die ganze Zeit, in der Donald Trump jetzt Präsident ist, werden wir eine unsichere wirtschaftliche Lage auf der Welt sehen. Das ist meine Befürchtung. Das ist nicht gut, dass wir uns von einem so einem Menschen abhängig machen. Alle zusammen ja irgendwie.
Und das Problem ist halt, dass wir immer nur reagieren. Ne? Also es ist in der Politik scheiße, das ist als auch im Unternehmen scheiße. Also wir agieren nicht, wir reagieren immer. Nur wir gucken, was passiert, und dann versuchen wir das einigermaßen von 50% auf 15% runterzukriegen und feiern das als Sieg. Also so kriegt man, glaube ich, keinen wirtschaftlichen Aufschwung hin.
Ja, aber weißt du, das Problem ist halt, warum kann Donald Trump das überhaupt machen? Also wenn ich Poker, und das ist am Ende ist es nichts anderes, was er macht, er zockt. Und entweder ich bluffe oder ich habe ein gutes Blatt. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Und ich habe Pokern bei meiner Oma gelernt. Und also ich weiß, wovon ich rede. Und bei Donald Trump ist es halt so, er weiß, dass die NATO für die EU unglaublich wichtig ist. Also ich glaube, einmal so gesellschaftlich einfach, aber natürlich auch von der Sache an sich, nämlich der Schutz durch die NATO, durch die NATO-Mitgliedstaaten. Und wenn die USA nicht mehr dabei sind, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Und das weiß er. Weil wir sagen das ja auch ständig, dass es ein Problem ist, wenn die USA nicht mehr dabei sind. Und bitte, bitte, lieber Trump, und bleib doch dabei. Und okay, du willst 5%, dann gehen wir auf 5% Verteidigungsausgaben. Und du hast ja recht, wir haben uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben wir es uns bequem gemacht, weil wir gesagt haben, ach, die USA, die werden uns schon irgendwie beschützen. Was ja im Übrigen stimmt, das ist ja so.
Ja.
Aber dieses ganze dicke Blatt hat er jetzt auf der Hand. Und damit braucht er nicht bluffen, sondern damit kann er ganz wunderbar pokern und kann sagen, okay, wenn ihr mich hier irgendwie noch gefügig halten wollt, dann müssen wir jetzt in den anderen Dingen das mehr so machen, wie ich das gerne hätte. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das heißt also, wenn wir militärisch und sicherheitspolitisch souveräner würden als Europa, dann hätten wir einen Druckpunkt von Donald Trump zumindest ein bisschen geschmälert, dass wir vielleicht mit ein bisschen breiterer Brust auftreten können, weil jetzt können wir das gerade nicht. Wenn wir jetzt den großen Wirtschaftsmacker hier markieren und sagen, machen wir nicht, dann sagt er, ja gut, dann machen wir das halt nicht. Ich bin raus aus der NATO. Genauso wie ich raus bin aus dem Klimaschutzabkommen, wie ich raus bin aus der WHO, wie ich eigentlich überall rausgehe, ist mir doch egal. Ich kann das machen. Ja. Und am Ende stehen wir da, weil wir uns auch als Europa leider ja viel zu wenig einig sind. Ne?
Bedeutet also, dass es keine kurzfristige Lösung gibt?
Ich fürchte nicht. Ich fürchte, wir müssen dieses Spiel jetzt erstmal irgendwie mitspielen. wir wären jetzt klug, wenn wir dieses Spiel auf der einen Seite mitspielen und auf der anderen Seite uns jetzt auch langsam mal ein bisschen vorbereiten, also ins Agieren kommen. Du hast es gerade gesagt, wir reagieren immer nur.
Ja.
Ja, dann lass uns doch mal überlegen, wie kommen wir denn da mal in die Vorhand? Ne? Also wenn wir uns als Europa zusammentun, wenn wir sagen, okay, wir werden jetzt gemeinsam verteidigungsbereit, wir nehmen Trump da diesen Trumpf schon mal weg. Ach, das ist irgendwie blöd. Das Wortspiel wollte ich gar nicht machen. Aber dass man so halt schon mal anfängt, weil dann hat man mehr Gewicht dann irgendwann auf seiner Seite. Aber ich befürchte, dass wir trotzdem so weitermachen werden. Also so immer nur dieses auf Sicht fahren.
Ja, für mich ist das, steht und fällt das übrigens auch mit den erneuerbaren Energien, beziehungsweise mit dem Ausbau, ne? Also ganz viele Abhängigkeiten kommen ja durch die fossilen Energien zustande. Viele Kriege auch in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Das heißt, wenn wir es da schaffen würden, mehr zu machen, Stichwort Wasserstoff, manche sagen, der Zug ist schon abgefahren. Ich glaube es noch nicht. Wir können da einiges auf den Weg bringen und das zu sagen, dass wir zumindest, was Energie angeht, unabhängig werden können und dann vielleicht sogar Überschuss exportieren können. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Wir gehen aber in die andere Richtung. Das, was mühsam aufgebaut wurde mit viel Gegenwind, das reißen wir jetzt mit dem Hintern im Prinzip wieder ein, indem wir quasi die Weichen dafür stellen, dass LNG hier wirklich wieder genutzt wird. Es werden solche Dinge gesagt wie, dass es Hybridlösungen geben soll, also Wärmepumpe plus Gasspeicher, damit die Leute frei wählen können. Und es geht alles komplett in die falsche Richtung. Also wir gehen wieder in eine Abhängigkeit hinein, anstatt weiter rauszugehen.
Aber das passt ja zu dem, was Donald Trump gesagt hat, als er das zweite Mal jetzt Präsident geworden ist. Er hatte sein Drill, Baby Drill. Also, ne, ich
Stimmt.
will weiter Öl und Gas in ungeahnter Menge irgendwie fördern. Und ich finde, das passt ja dazu. Er will das auf Däubel komm raus in die Welt bringen. Er will das, was wir sonst immer in Russland abgenommen haben an Gas, vielleicht auch an Öl, an Kohle, das will er alles ersetzen und da will er jetzt einen dicken Reibach machen und ich kann es sogar ein bisschen verstehen, weil wenn man sich mal die Handelsbilanzen anschaut, das ist ja das, wo Donald Trump immer drauf geht und sagt, wir haben hier ein riesengroßes Problem, dann hat er nicht ganz Unrecht, also zumindest die USA haben ein Problem, ne? Weil die entsprechend weniger Überschuss haben, beziehungsweise die haben gar keinen Überschuss, die haben Defizit. Also wenn man sich das mal anschaut, im Vergleich USA-EU gibt es ein Minus von 235 Milliarden Dollar. Ne? Also was die USA gegenüber der EU an Defizit beim Handel hat.
Mhm.
Und da sagt Trump sich natürlich, das kann ja nicht sein. Also Deutschland nur mal so, dass man das jetzt mal sieht, im April 2025 hatten wir Importe von 116 Milliarden und Exporte von 131 Milliarden. Wir haben also einen Überschuss nur im April von 14 Milliarden, also ein Handelsüberschuss, ne? Und wenn man sich dann die EU anguckt, im Mai zum Beispiel, also die EU-27 Staaten, dann haben wir auch da einen Überschuss. Also wir haben 203 Milliarden importiert und 216 Milliarden exportiert, also auch wieder 13 Milliarden Überschuss. Und dann guckst du dir die USA an, dann wieder im April, also ob April oder Mai spielt jetzt ja nicht so die Rolle, dann siehst du, die haben importiert für 350 Milliarden, aber nur exportiert für 289. Die haben also 60 Milliarden Defizit. Und das will er sich nicht mehr gefallen lassen.
Ja.
Weil das wahrscheinlich für ihn auch so eine Benchmark ist, in seiner Präsidentschaft zu sagen, ich habe hier diese Handelsbilanz verändert und habe aus einem Defizit einen Überschuss gemacht.
Ja.
Und da müssen wir jetzt halt herhalten.
Das ist interessant. Also die Zahlen kannte ich da nicht. Liegt das daran, dass in den USA tatsächlich mehr Geld mit Tech-Unternehmen macht?
Genau, also der Punkt ist der, dass die in den USA ja schon auch Industrie haben und auch produzieren und auch exportieren. Aber die haben sich mehr, weil ich meine, guck dir das Land an, also es ist ein Kontinent und die haben natürlich einen sehr, sehr starken und einen großen Binnenmarkt.
Mhm.
Deshalb sind die nie so nach außen gegangen.
Ja.
Während bei uns immer schon klar war in Deutschland, wenn wir irgendwas gerissen kriegen mit unseren Ideen, mit den Patenten, mit den Innovationen, mit diesem Made in Germany, was mal sehr viel wert war. Ich weiß nicht, wie viel Wert es heute noch hat. Mhm. Aber dann war für uns klar, das geht nur über den Export. Mhm. Deshalb haben wir ja immer in die USA exportiert. Viel nach China, immer noch einer der wichtigsten Handelspartner. Mhm. Aber dass wir jetzt eben auch schauen, dass es halt Indien ist oder eben auch Südamerika. Und gerade unsere Automobilindustrie, das Riesenzugpferd, wenn man so will.
Mhm.
Ich glaube aber, das ist jetzt mittlerweile ein ziemlich alter Gaul. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas großartig zieht. Ich habe unter der Woche auch so einen Artikel über Porsche gelesen. Da ging es ja um den Verfall der Gewinne. Also ganz krasse Nummer, ne? Also wirklich richtig doll. Und da wurde dann der Vergleich gezogen, ob Porsche ist wie Deutschland. Also einfach satt und fertig. Und deshalb hat man keine innovativen Ideen mehr und deshalb schafft man eben auch keine Gewinne mehr.
Ja.
Da habe ich dann gedacht, na, vielleicht ist da was dran.
Ja, aber Porsche ist ein gutes Beispiel, weil es gibt kein Autounternehmen, das pro Auto so viel Reingewinn macht. Und die sind tatsächlich damals gestartet und haben gesagt, wir bringen ein neues Auto auf den Markt. Das war der Taycan. Und ich fand das unheimlich mutig. Also es gibt wahrscheinlich kein Auto, das man mehr mit Verbrenner in Verbindung bringt und mit Sound als Porsche. Und die Tatsache dann zu sagen, wir bringen ein rein Elektro-Porsche auf den Markt und wir bringen das, einer der bestverkauftesten Modelle wie den Macan, schmeißen wir raus aus der Modellpalette und schieben dann E-Macan hinter. Das war die Innovation, die ich mir von deutschen Autoherstellern wünsche, tatsächlich. Vor allen Dingen, weil das ja sehr, sehr viele Leute sind, die sehr, sehr viel Geld haben, die dieses Auto kaufen und dann muss es halt rumsen und ballern und knattern. Und sich dagegen zur Wehr zu setzen und diesen Schritt zu gehen, das fand ich großartig. Aber in der Zwischenzeit sind sie diesen Schritt auch schon wieder zurückgegangen. Das muss man halt auch sagen.
Ja, aber denen sind sie ja nicht ohne Grund zurückgegangen, sondern weil die Zahlen das halt hergegeben haben. Ne? Da ist eben die Frage, wie sind eigentlich unsere gesamten Automobilhersteller in Deutschland, vielleicht sogar auch in Europa aufgestellt?
Mhm.
Aber für Europa macht das nicht so den ganz großen Unterschied. Also für Deutschland noch viel mehr, weil wir so sehr Autoland sind. Das sieht man ja auch daran, dass wir als einziges Land keine Geschwindigkeitsbegrenzung hinbekommen, weil, weiß ja, wegen der Schilder und so. Aber da will ich nicht schon wieder von anfangen. Aber ich habe mal geguckt, dieser Zolldeal, was der eigentlich für die einzelnen Branchen ausmacht, weil wir jetzt ja gerade beim Automobilbereich auch sind.
Ja.
Also wenn man den europäischen Automobilbereich sich anguckt, dann kommen 60% des Volumens kommen aus Deutschland, von dem gesamten europäischen Automobilbereich.
Ja.
Und auch 35% der gesamten Arbeitsplätze in diesem Sektor in der EU. Das heißt also, wenn das alles teurer wird, und das wird es, du hast die Zahlen vorhin genannt, dann bedeutet das ja auch was mit den, dann macht das was mit Arbeitsplätzen. Also das hat ja eine Kette. Und das wird wirklich noch sehr interessant. Also wie kann sich diese Branche wandeln, trotz dieser Zölle? Dann haben wir noch einen anderen Druck, nämlich KI ist ja das nächste große Problem in Anführungszeichen. Also es ist Lösung und ist gleichzeitig Problem. Das heißt also, auch da muss sich jetzt die Industrie, muss sich die Wirtschaft wirklich stark wandeln und auch selbst neu erfinden. Und da weiß ich noch nicht, an welchem Punkt sie gerade sind, ob sie das alle schon verstanden haben.
Das wissen die meisten tatsächlich selbst nicht. Das ist das Problem, weil du hast irgendwann, du setzt dich ja sehr stark mit dem Thema KI auseinander und ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst. Es gibt irgendwie zwei Extreme im Bereich KI. Du hast immer die Menschen, die es als Problem sehen und die Menschen, die es als Chance sehen. Also du hast sehr, sehr selten Personen, die wirklich mit kühlem Kopf abwägen. Die sagen, ja, das wird bedeuten, dass wir Innovation schneller vorantreiben können, dass wir Produkte besser und auch günstiger produzieren können. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich auch, dass natürlich Arbeitsplätze wegfallen werden. Das bleibt gar nicht aus. Und deswegen hast du diese zwei Stimmungen. Und es fehlt, glaube ich, noch dieser Spirit oder diese Stimme, die sagen kann, das können wir miteinander verbinden. Also wir können Leute umschulen, wir müssen das besser erklären, wir müssen die Leute schulen, damit sie mit KI einfach besser werden. Und so kann man die Wirtschaft auch nach vorne bringen. Aber aktuell nehme ich das eher wahr, dass KI als Dämpfer für die Wirtschaft empfunden wird, zumindest in Deutschland.
Ja, es gibt solche und solche. Ich stimme dir aber zu. Es scheint nur diese beiden Pole zu geben. So finde ich super oder gar nicht. Ne?
Mhm.
Und so diesen Mittelweg. Also es gibt Menschen, zum Beispiel wie die Professorin Dr. Miriam Meckel, die ja auch einen Lehrstuhl für Medien, Kommunikation, Design, KI und so weiter hat. Die lehrt ja auch in der Schweiz. Die ist da wirklich ganz straight unterwegs und beschreibt genau das, was du sagst. Hat auch ein Buch darüber geschrieben, wo es halt darum geht, zu schauen, ja, KI wird ganz viel massiv ändern, aber Änderung und Veränderung muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Es ist einfach erstmal nur anders.
Mhm.
Aber ne, anders muss jetzt ja nicht negativer bedeuten.
Mhm.
Und dass man da diesen Dreh hinbekommt und sagt, okay, das wird anders, aber es ist eine Chance.
Mhm.
Und das finde ich wichtig. Und ich glaube, das sehen viele an der Stelle nicht. Und wir waren gerade beim Automobilmarkt oder im Automobilmarkt und was das eigentlich für die bedeutet. Wir haben aber ja noch einen anderen großen Part in Europa. Wir haben auch noch Maschinenbau und Industrie.
Ja.
Da sind wir ja auch in Deutschland stark dran beteiligt. Und auch da ist es so, dass wir durch die US-Tarife, ich hatte vorhin ja Stahl auch aufgeführt und Aluminium, die ja noch höher verzollt werden sollen. Also auch das bleibt ja vor allen Dingen in diesen Bereichen besonders gefährdet. Ne?
Mhm.
Also wenn du dir mal so die Industrieriesen überlegst, so ThyssenKrupp zum Beispiel, die sagen dann auch, puh, also das ist für uns schon eine existenzielle Gefahr, ein gemeines Wort. Und die sind natürlich dann die Ersten, die auch dann gleich wieder rufen nach staatlicher Unterstützung. Weil sie dann sagen, okay, wenn wir schon den Stahl produzieren sollen und der soll ja auch noch grün sein, dann brauchen wir halt auch günstigen Wasserstoff. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, können wir für unsere 750 Milliarden, die wir ja in den Energiesektor der USA pumpen wollen, was kriegen wir denn dafür? Kriegen wir dafür schicken Wasserstoff, der mit Windkraft und Solar produziert worden ist, oder kaufen wir am Ende schön gefracktes LNG-Gas? Also ich glaube letzteres.
Ja.
Ja, und das ist halt ein Problem. Also damit kommen dann ja auch unsere Industrieunternehmen nicht wirklich weiter. Das nächste ist ja so Mittelstand und Startups. Also Mittelstand ist ja in Deutschland wirklich auch sehr stark. Und das sind ja eher so, wenn man so will, Zulieferbetriebe, gerade auch in der Automobilindustrie.
Mhm.
Und naja, wenn VW, Porsche und Co. schwächeln, dann betrifft die das natürlich auch gleich.
Ja.
Und wenn wir so nochmal beim Thema Startups gucken, wo ich ja auch gerne immer unterwegs bin, da ist es so, ein Startup, also da musst du ja auch wirklich, also das eine ist, dass du deinen Businessplan hast und deine Berechnungen. Das andere ist aber, dass du die Idee spürst, dass du da Vertrauen rein entwickeln kannst. Und dieses ganze Vertrauen ist ja durch diese Unsicherheit immer hopp oder top bei Donald Trump, fängt das ja wirklich sehr stark an zu wackeln.
Ja.
Wer investiert dann noch in Startups, wenn du nicht weißt, also ist es sowieso schon unsicher und mit Donald Trump ist es noch mal unsicherer geworden.
Ja.
Also es ist alles schwierig.
Wirklich schwierig, ne?
Und dann habe ich noch überlegt, als Punkt dann nochmal diese Energieimporte. Also ich habe mich, das eine sind ja diese 15%, und da kann man ja wirklich sagen, okay, das ist ein guter Deal, ne? Also ne, Ankerpreis und so, ne, wenn wir uns da nochmal kurz dran erinnern.
Ja.
Aber und auch das mit diesen 600 Milliarden, dass sie dann sagt, so ja, unsere Unternehmen werden das schon bei euch investieren, so auch noch geschenkt. Also das kommt ja vielleicht auch irgendwie hin. Aber diese Energieimporte, das hat ja auch eine politische Aussage. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Wir wollen hin in Richtung Klimaneutralität. Wir wollen mehr mit Erneuerbaren machen. Wir müssen einen Weg finden, die Erneuerbaren, auch wenn Wind gerade nicht da ist und Sonne gerade nicht scheint, trotzdem nutzbar zu machen.
Mhm.
Und dass man da vielleicht irgendwelche Brückentechnologien braucht, auch okay. Aber was gerade passiert, ist ja so ein kompletter Rollback. Und ich glaube, Donald Trump mag unsere Wirtschaftsministerin an der Stelle auch sehr gerne, weil die ist ja sehr krass in die Richtung unterwegs. Ne?
Mhm. Ja, die wird, glaube ich, von vielen gemocht, die Bock auf fossile Energien haben. Tatsächlich.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch so viele wirklich richtig Lust drauf haben. Also worauf die Menschen Lust haben und auch Industrie und Wirtschaft, das ist günstige Energie. Aber die muss deswegen nicht unbedingt fossil sein. Das ist halt der Punkt.
Und das wurde sehr, sehr lange so kommuniziert, dass es einhergeht. Ne? Also erneuerbare Energien gleich teuer. Und ich habe ja schon an der einen oder anderen Stelle erzählt, dass ich Geld damit verdient habe, dass ich mein Auto voll gemacht habe. einfach aufgrund des negativen Strompreises, ein Smart Meter, was man sich einbauen kann und dass es sich wirklich rechnet am Ende des Tages. Und ich stelle mir halt vor, wenn du jetzt die alte Regierung hattest, die auch nicht perfekt war und dein Unternehmen umgerüstet hast, gesagt, okay, ich schluck das, ich setze auf dieses Pferd und das macht unterm Strich alles Sinn. Und dann hast du auf einmal ein halbes Jahr später eine Regierung, eine EU, die in dieser Größenordnung LNG einkaufen möchte und quasi alles wieder zurückdreht. Und da sind wir wieder bei unserem Evergreen-Vertrauen in die Politik. Das sind halt alles so, also ich habe das Gefühl, man nimmt immer mehr Klinker aus der Mauer, was die Politik angeht. Also immer mehr Vertrauen. Also wie soll man sich noch auf die Politik verlassen? Weil das ist ja, wenn du als Unternehmer oder Unternehmerin tätig bist, dann funktionieren die Dinge ja auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, du planst etwas, du stößt etwas an. Gerade in Deutschland brauchst du Genehmigung. Das heißt, du hast halt immer irgendwie ein Delay von 1-2 Jahren. Und dann ist dieses Ding in der Umsetzung, die neue Produktionshalle oder das neue Energieversorgungssystem. Und dann wird alles wieder zurückgedreht. Und das kostet dich richtig viel Geld. Schwierig.
Ja, das ist halt das Problem mit dieser Schnelllebigkeit der Entscheidung. Ne? Also da haben wir auch schon immer mal drüber gesprochen zwischendurch, dass du die Menschen für den Bundestag zum Beispiel alle 4 Jahre wählst, im Landtag alle 5 Jahre. Donald Trump ist für 4 Jahre Präsident und alles muss irgendwie immer in diese Zeitspanne reinpassen.
Mhm.
Und das kann nicht funktionieren. Also da ist es halt so, dass skandinavische Länder das irgendwie besser machen. Die haben so einen Langfristplan und dann ist es egal, wie die Regierung wechseln. Vielleicht ändert sich ein bisschen der Weg zu diesem Langfristziel. Und die einen sagen, okay, wir machen das so und die anderen sagen, wir machen das so, aber am Ende kommen sie da eben auch an. Ne? Also ich kann ja nach Oldenburg fahren über die Autobahn, ich kann aber auch nach Oldenburg fahren über die Dörfer, komme am Ende aber trotzdem in Oldenburg an. So, damit ist das ja fein.
Ja.
Wenn du dann aber Politik hast, die sagen, wir wollen nach Oldenburg und die nächste Politik sagt, nee, wir wollen nach Helgoland. Ja, also das ist ja schon das Problem.
Ja.
Und ich glaube, dass wir da wirklich die Verlässlichkeit wiederherstellen müssen. Und das nicht nur für die Wirtschaft. Ich merke das ja auch, wenn ich in Gesprächen bin, so mit der Landwirtschaft, die das ja auch sagen, morgen Hü, morgen Hot. Wie soll es denn laufen? Wie wollen wir es denn hinbekommen? Auf der einen Seite wollen wir weniger Tiere haben, wir sollen mehr Tierwohlstandards. Auf der anderen Seite soll aber auch alles billiger werden, weil jeder soll sich alles leisten können. Wie soll das alles zusammen umgesetzt werden, wenn der Staat am Ende auch nicht sagen kann, gut, dann gleiche ich das halt alles aus, was ja nicht geht.
Ja.
Und ich glaube, wie nennt man das so schön, die Gleichzeitigkeit der Probleme, die überholen sich hier. Und weil wir in diesen so kurzen Wahlzyklen sind, versucht man sich da immer wieder selber mit zu übertreffen. Und du hast vorhin mal kurz unseren Investitionsminister, der ja Finanzminister ist und jetzt auf einmal Sparminister, angesprochen. Da werden wir auch noch Interessantes erleben, von wegen, ui, was läuft denn da mit den Haushalten und wie kriegen wir die denn überhaupt genehmigt? Ich möchte daran erinnern, dass die Ampel letztendlich an 2 Milliarden gescheitert ist, die sie irgendwie nicht gefunden haben für ihren Haushalt. Und jetzt haben wir einen Haushaltsloch von 170 Milliarden. Ups.
Ja.
Wie geht das denn?
Wie geht das denn hier?
Also, ne? Das ist einfach Wahnsinn, was da politisch gerade los ist. Und ich finde, da muss man auch irgendwie mal wieder kleine Brötchen backen und muss mal wieder auf so einem normalen Null ankommen.
Ja.
Also, weil dieses Tempo von Entscheidungen und wieder zurücknehmen und dann ist da einer auf der anderen Seite vom Atlantik, der die ganze Zeit immer durchdreht und wir reagieren. Nur das kann nicht funktionieren. Wir müssen selber unsere Linie finden.
Ja. Das bedeutet, also für mich bedeutet das, also es ist ein Fazit, dass Europa, großartige Sache. Die Freundschaft mit der USA ist auch eine super Sache. Aber wir müssen letztendlich die einheimische Wirtschaft nicht boykottieren, sondern unterstützen. Das fängt mit der Bürokratie an. Schlimmes Wort, ich weiß. Aber letztendlich, dass man schneller gründen kann, dass man flexibler ist, dass man die Möglichkeit hat, günstiger zu produzieren, damit man quasi auch Produkte aus dem eigenen Land kaufen kann, dass man halt einfach guckt, dass man ein bisschen autarker wird. Das ist ja letztendlich, und dass halt die Innovationen in Deutschland sitzen. Im Prinzip das, was Robert Habeck schon versucht hat anzustoßen. Dass, wenn es hart auf hart kommt, wir die Halbleiterindustrie hier sitzen haben, weil das brauchen wir letztendlich, damit so eine Wirtschaft funktioniert, damit wir produzieren können. Dass wir die wichtigen Schlüsseltechnologien hier in Deutschland haben und dass wir dem Menschen in den USA auch mal einen Stinkefinger zeigen können und sagen, zur Not geht's halt auch so, dass man halt von innen heraus sich ein neues Selbstvertrauen schafft. Aber das funktioniert gerade nicht, weil wir auf Deutsch gesagt Trump in den Arsch kriechen. Das ist nun mal so. Und da werden wir nichts hinkriegen. Da werden wir einfach nichts hinkriegen. Und wenn man sich dieses riesen Haushaltsloch überlegt, während wir ja aus einer Regierung kommen, die gesagt haben, wir müssen Schulden aufnehmen, und die Opposition gesagt, nein, wir dürfen es nicht. Und aus der Opposition die Regierung wurde, die gesagt, wir müssen Schulden aufnehmen, damit wir Investitionen tätigen können, und wir bringen die Wirtschaft nach vorne. Und dann 3 Wochen später kommt der neue Haushalt und dann ist ein so großes Loch da.
Also, das ist kein Loch, das ist ein Krater.
Das ist ein Krater. Also schlimmer geht's ja gar nicht. Und am Ende des Tages setzen sich die Leute dahin und sagen, ja, wird schon. Wir müssen halt auf Wirtschaftswachstum hoffen. Wird schon klappen.
Ja, dann hoffen wir alle zusammen einfach mal weiter. Also ich kann zu deinem Fazit gar nicht mehr so viel dazu sagen, außer...
Das war eine kleine Wutrede, ne? Aber mich ärgert das tatsächlich, ne?
Ja, nein, aber du hast ja recht. Und am Ende, wie ich das auch schon gesagt habe, wir müssen schauen, dass wir unsere Eigenständigkeit, unsere Selbstständigkeit hinbekommen. Als Deutschland, als Europa.
Mhm.
Dass wir uns jetzt wirklich mal zusammensetzen, vor allen Dingen Deutschland mit England, mit Polen, mit Frankreich natürlich. Dass man da eben wirklich die europäische Freundschaft, aber auch diesen Zusammenhalt wirklich wieder heraufbeschwört,
ja,
und dann gemeinsam stark wird, auch gemeinsam resilient. Ne?
Ja.
Also auch was Sicherheitspolitik und so angeht, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, dann hat man wieder ein eigenes Selbstverständnis. Das ist ein bisschen wie beim Fußballspielen. Wir haben mit Fußball angefangen, also im Sinne von, die EM ist zu Ende, dann höre ich jetzt auch mit Fußball auf. Die Leute, die da auf dem Platz stehen, die können immer alle Fußball spielen. Die können auch immer alle super Fußball spielen. Und trotzdem gehen die manchmal mit einem 6-2 nach Hause.
Mhm.
Also, oder mit einem 2-6. So rum, ne, haben richtig eine Klatsche gekriegt, aber nicht, weil die nicht Fußball spielen können, sondern weil im Kopf auf einmal was anders war,
mhm,
weil sie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein verloren haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir das gerade auch sind als Europa, und wir brauchen jetzt, glaube ich, eine gute Kabinenansprache, und dann gehen wir da raus in die zweite Halbzeit,
ja,
und dann machen wir es anders und dann machen wir es besser.
Mhm.
Und das wäre, glaube ich, mein Fazit.
Dann müssen wir nur noch jemanden finden, der in die Kabine geht. Aber das klingt erstmal gut.
Wunderbar. Ich glaube, da lässt sich jemand auftreiben. Dann würde ich sagen, weil wir ja auch schon fortgeschrittene Zeit haben, habe ich noch ein passendes plattdeutsches Sprichwort dazu. Und zwar, was den einen sien Uhl, ist den anderen sien Nachtigall. Also was dem einen seine Eule ist, dem anderen seine Nachtigall.
Mhm.
Was ja bedeutet, was dem einen missfällt, gefällt dem anderen. Und Trump gefallen die Zölle, uns als Europa irgendwie nicht. Und jetzt geht's los. Wir müssen jetzt mal aufstehen und sagen, wir machen es jetzt besser und wir machen es jetzt selber. Und wir lassen uns hier nicht an der Kette durch den Nasenring, durch die Manege ziehen.
Gutes Schlusswort, witziges Sprichwort, ja.
Ich dachte, das passt ganz gut.
Aufreibendes Thema, hat mir aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sina. Mal gucken, was das noch alles wird. Wir haben ja noch ein paar Jahre Trump und ein paar Jahre Regierung vor uns. Also hier in Deutschland, hoffentlich. Oder vielleicht
ja,
auch nicht. Mal gucken.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Und dann sage ich vielen Dank auch an euch da draußen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Auch von mir vielen Dank. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Und an dieser Stelle möchte ich gerne sagen, dass die nächste Folge interessant wird, denn es geht um ein Ende und es geht aber auch um einen Anfang. Also seid gespannt und schaltet gerne dann auch am nächsten Sonntag rein.
Tschüss, Sina.
Tschüss, Manuel.